Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zur vierten Folge der Podcast-Reihe Acht Tore, acht Chiffren zur Urbanität und Religion. Die Reihe ist Ergebnis einer digitalen Tagung gleichen Titels, deren roter Faden die acht Stadttore Jerusalems sind. Das Gespräch, das Sie gleich hören werden, dreht sich um ein Thema, das vom Herodestor inspiriert wurde. Das ist jenes Stadttor, in dessen Nähe christliche Pilger das Haus des weltlichen Herrschers Herodes vermuteten. Wie Sie wissen, wird Jesus in den Evangelien von Herodes zu Pilatus geschickt, der ihn verurteilen soll. Der Messias wird von zwei weltlichen Herrschern gerichtet. Dr. Petra Bahr, Regionalbischöfin der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers, und Volker Resing, Chefredakteur der Herder-Korrespondenz, sprechen miteinander darüber, wie viel Religion das säkulare Zeitalter erträgt. Die Tagung, die im April 2021 per Zoom stattgefunden hat, gehört zum Projekt Stadt und Religion, das seit 2017 von der Guardini-Stiftung realisiert wird. Das Projekt wird gefördert vom Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat. Ich wünsche Ihnen ein inspirierendes Hörerlebnis.
Petra Bahr, wir beide haben nichts vereinbart, um das mal offen hier zu sagen, wer wen vorstellt und wie jemanden vorstellt. Insofern machen wir das jetzt spontan und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Petra Bahr, die Regionalbischöfin in Hannover ist und eine wunderbare Publizistin. In der Zeit, wo sie das stark gemacht hat, habe ich sie kennengelernt. Und sie war bei der Konrad-Adenauer-Stiftung und ist jetzt zurück zur Kirche, zu ihrer Kirche. Das wäre meine Kurzvorstellung. Viele werden sie kennen. Eine prominente Stimme des deutschen Protestantismus. Herzlich willkommen.
Das heißt, ich bin jetzt genötigt, Volker Resing vorzustellen. Man könnte sagen, ein prominenter katholischer Publizist, der es in Berlin wagt, unbequeme Fragen zu stellen. Ist das charmant genug? Nein, ich freue mich wirklich sehr, dass ich mal wieder in der Guardini-Stiftung sein darf. In meinen Berliner Jahren habe ich das immer sehr, sehr genossen und habe viele freundschaftliche Verbindungen an ganz viele Orte. Sie müssen wissen, ich habe mit Jesuiten studiert und das prägt ein Leben lang auch mein Verhältnis zu meiner eigenen Kirche, aber das nur in Parenthese. Ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein. Tut mir leid, dass ich vorher nicht zuhören konnte. Und man kann natürlich aus guten Gründen fragen, was will Volker Resing mit einer Landpomeranze aus Niedersachsen? Denn das Thema, was sie sich gegeben haben, ist ja eben Religion und Urbanität. Aber es ist in der Tat so, dass mich dieses Thema schon sehr lange beschäftigt. Ich habe in Jerusalem gelebt, in Berlin gelebt und mich als Eisenhower Fellow sehr intensiv mit Religion in der Stadt, in Chicago, New York und Los Angeles befasst. Zu einer Zeit, als das in Deutschland noch gar nicht so interessant war, gefragt, wie Religionsgemeinschaften eigentlich in den Communities vor Ort zusammenarbeiten. Darauf werde ich dann vielleicht gleich auch noch eingehen. Aber die Idee war, dass ich einen kurzen Impuls gebe und dass Volker Resing und ich dann uns einfach in ein Gespräch mit Ihnen verwickeln lasse. Habe ich das so richtig wiedergegeben?
So. Das ist wunderbar. Ich schaue auf Andreas Oehler und Ludger Hagedorn, ob die uns noch Hinweise geben wollen. Aber das scheint nicht zu sein. Wir dürfen die Bühne hier alleine bespielen, was sehr schön ist. Ich melde mich übrigens aus dem sehr ländlichen Münsterland, um über die Stadt zu reden. Und die Außenperspektive hilft da ja manchmal. Also ich freue mich sehr auf Ihren Impuls, Petra Bahr.
Wenn man über Religion und Säkularität redet, sind schon zwei so hoch aufgeladene Begriffe im Spiel, dass es Sinn macht, dass ich erkläre, was ich damit meine. Das soll ja kein Oberseminar zu Säkularisierungsthesen sein, aber ich will nicht verhehlen, dass ich sehr von Cassirer und Blumenberg geprägt bin. Verstehe Säkularisierung aber nicht als Kontrastbegriff zum Religiösen, sondern als ein Beziehungswort. Das liegt daran, dass ich als Christin sicher bin, dass in unserer Tradition durch die Inkarnation das Säkulare und das Religiöse ein Bündnis auf eine Weise eingehen, dass eine dualistische Perspektive zwischen Religion und Säkularismus als Feindbild im Grunde deutlich unter dem Beschreibungsniveau bleibt, was innerhalb der eigenen christlichen Tradition, übrigens auch sehr stark natürlich in der jüdischen Tradition über die Scherina, denknötig ist. das gleich zu sagen, und zwar deswegen, weil ich gerade in meinen Berliner Jahren oft gemerkt habe, dass Säkularität und Säkularismus miteinander verwechselt werden. Und Säkularismus als antireligiöse Weltanschauung dann sofort ins Gespräch gebracht wird nach dem Motto, du bist doch gar nicht so doof, wie kannst du denn Pastorin sein, obwohl du doch eigentlich einen Doktor in Philosophie hast und so. Und diese deutliche Niveauunterschreitung hat man aber in der Guardini-Stiftung eben gerade nicht nötig, und deswegen rede ich eben von Säkularisierung als einem geschichtlichen Prozess, der keine Verfallsgeschichte ist, sondern eine Veränderungsgeschichte im Verhältnis zur Religion und zum Religiösen. Die zweite Unterscheidung ist mir ebenfalls wichtig, weil ich mit Georg Simmel unterscheiden würde zwischen Religion ohne Artikel, hochproblematisch, weil jede Religion von innen heraus eine eigene Religionstheorie entwickelt. Das ignoriere ich jetzt mal, aber unterscheide organisierte Religion, damit meine ich nicht den Körperschaftsstatus, sondern eine Religion, die eine Tradition hat, die eine Dogmatik, Rituale, Liturgien ausgebildet hat und sich ihrer eigenen Geschichte bewusst ist, im Unterschied zu dem, was Georg Simmel Religiosität nennt. Also ein individuelles Bedürfnis nach Transzendierung, nach Selbstbeschränkung, nach Hoffnung, nach Trost. Und diese Unterscheidung ist aber auch eine Unterscheidung, die man innerhalb der Religionen machen kann und machen sollte. Den Staatsbegriff erläutere ich jetzt nicht, da kommen wir vielleicht später noch zu. Mir ist das deswegen nur wichtig, weil damit deutlich wird, dass, das wäre die erste These, in der Stadt weniger der Säkularismus als aggressive, antireligiöse oder zumindest antikirchliche Weltanschauung das Problem ist, obwohl man da im Ostteil Berlins, wo ich gelebt habe, interessante Erfahrungen machen kann. Unsere Zugehfrau hat zum Beispiel sich immer geweigert, in meinem Zimmer sauber zu machen, weil da so viele Bibeln lägen. Und das war ihr unheimlich. In der Karl-Marx-Allee groß.
Recht.
Aber das viel heiklere und herausforderndere für alle Religionen und auch für die Artikulation religiöser Bedürfnisse ist eine Säkularisierung, die religiösen Phänomenen und auch religiösen Menschen eher mit Gleichgültigkeit begegnet oder mit Unverständnis. Oder mit Achselzucken. Und deswegen hat das dann auch Konsequenzen für ein Gesellschaftsverständnis und mithin mittlerweile längst auch für ein Staatsverständnis, dass durch diese Art von, sagen wir mal, wohlwollender oder auch nicht ganz so wohlwollender Ignoranz. Und wenn Religion dann ins Gespräch kommt, dann wird Religion thematisiert etwas als etwas Hochambivalentes. Einerseits ist es durchaus etwas, was man großartig findet, was man ästhetisieren kann, wie eine Matthäus-Passion im Berliner Dom. Also eine Erfahrung, die man machen kann, obwohl man sich selber nicht kirchlich oder religiös beschreibt. Und auf der anderen Seite kommt Religion in der Großstadt dann ins Gespräch, wenn es um Fundamentalismus geht, wenn es um politische Religion geht, wenn es um das destruktive Potenzial religiöser Überzeugungen geht. Und dazwischen gibt es oft nicht sehr viel, weil auch Intellektuelle kein wirklich gut informiertes Verhältnis zur Religion haben. Das ist meine Erfahrung auch in vielen öffentlichen Debatten. Die Ambivalenz des Religiösen prägt die Stadt eben sehr. Zweitens ist es so, dass das dann auch Folgen hat für die Ausdrucksgestalten von Religion in der Stadt. Und meine These wäre, dass ganz besonders die beiden großen Kirchen, das ist in Berlin ein bisschen anders, aber in Westdeutschland ist das mit Händen zu greifen, noch nicht verstanden haben, dass die Gleichförmigkeit, mit der sie gelebte Religiosität am Ort organisieren, etwa über die Parochie, längst etwas ist, was in Städten nicht mehr funktioniert und in Parenthese auch nicht mehr auf dem niedersächsischen Land, obwohl es Dörfer gibt, wo 99% der Bewohner und Bewohnerinnen noch lutherischen Bekenntnisses sind oder in der Grafschaft eben katholischen Bekenntnisses. Aber diese Selbstdistanzierung von der klassischen Parochie mit ihrem Vereinsleben und dem, was in Gemeindehäusern, ich sag's mal etwas böse, der Stuhlkreisprotestantismus ist, der, ohne es zu merken, der Welt den Rücken kehrt, ist in vielem noch nicht verstanden. Und das führt dazu, dass man so diskrone Erfahrungen macht, dass etwa an bestimmten Gemeindeformen sehr, sehr streng festgehalten wird und das, was sich jedenfalls innerhalb der verfassten Kirche dann sonst noch so etabliert, als sogenanntes zweites Programm tituliert wird oder als irgendetwas Junges, Wildes oder Fresh X-artiges oder Aufbruchartiges. Das heißt, es wird immer als die Abweichung vom Normalen verstanden. In der Öffentlichkeit spiegelt sich dieses Verhältnis übrigens darin, und das merkt man in der Pandemie ganz besonders, dass es geradezu ein obsessives Rezensionsverhältnis zu Gottesdiensten gibt, aber alle anderen Ausdrucksgestalten des Christentums überhaupt keine Rolle spielen. Ganz besonders nicht Seelsorge und Diakonie. Weil die Sichtbarkeit des Religiösen das ist, was man an Religion noch begreift. Und das ist dann der Kultus. Und übrigens gilt das für alle Religionen. Und das ist deswegen so bemerkenswert und das wäre jetzt auch der Zugang, den ich mit Volker Resing gestern vereinbart habe, zu wählen, weil man es in dieser Pandemie merkt. Wenn die Kirchen kritisiert werden, dann werden sie kritisiert, weil sie ihre Kirchen zumachen oder weil sie nicht vollmundig genug predigen oder was auch immer. Aber die gelebte christliche Spiritualität, das sagen übrigens auch meine rabbinischen Freundinnen und Freunde genauso, wird reduziert auf etwas kultisch Sichtbares, was ja nun unter Pandemiebedingungen in der Tat bisweilen etwas traurig ist, gerade für musikbesessene Protestantinnen wie mich. Und das führt aber dazu, dass von der Religion in der Stadt nur bestimmte Aspekte des religiösen Lebens übrig bleiben. Und das ist ein Problem. Und meines Erachtens ist es nicht nur ein Problem für die Christinnen und Christen, sondern es ist auch ein Problem für die Stadt. Das Letzte, schon Ernst Troeltsch hat in Bezug auf seine Erfahrung in Berlin von vor 100 Jahren, Schleiermacher von vor 200 Jahren, wiederholend gesagt, das Christentum, das in der Stadt überleben will, wird ein mystisches Christentum sein. Das heißt nicht, dass es nicht eine große Sehnsucht nach Vergemeinschaftung gibt, aber Religiosität wird als etwas noch deutlich Intimeres als Sexualität begriffen. Und die Suche nach Entgrenzungserfahrungen, nach Trost- und Hoffnungserfahrungen sind das, was frei vagabundierend auch jenseits von Mitgliedschaften in irgendeiner religiösen Vereinigung oder einer Kirche eine große Rolle spielt. Und gleichzeitig gibt es, und darüber haben Volker Resinger und ich auch gestern noch mal lange geredet, eine große Sehnsucht nach Gemeinschaft, nach einer Gemeinschaft, die einen aus der Einsamkeit rausreißt, in der man total aufgehoben ist, aber nur unter eigenen Bedingungen. Also die Gemeinschaft, in die man sich hineinbegibt, ist nicht die in der Nachfolge Jesu, wo lauter skurrile Menschen, die sich niemals treffen würden, zusammenfinden, sondern es ist eigentlich die Gemeinschaft derer, die genauso sind wie man selbst. Und auch das ist eine große Herausforderung für religiöse Vergemeinschaftungsprozesse. Säkulare Formen dieser Sehnsucht merkt man übrigens in der rapiden Zunahme von Kochschulen, wo an großen Tischen, Pfarrhausähnlich, so bin ich noch aufgewachsen, Menschen zusammensitzen am Tisch und essen und über das Leben reden. Oder an dem Zuwachs an Yoga-Studios, das sagt immer meine Chicagoer Kollegin, lutherische Bischöfin, Gentrifizierung und religiöse Bedürfnisse kann man an der Zahl der Yoga-Studios abzählen, die in ehemaligen Fabrikgebäuden aus dem Boden sprießen und weniger in irgendwelchen großen religiösen Aufbruchprojekten. Und das Letzte, das ist für alle westlichen Gesellschaften so. Deutschland war ganz lange, glaube ich, historisch einfach in einer Ausnahmesituation. Und selbst in den USA sind mittlerweile die Konfessionsbindungen so radikal zurückgegangen, dass nur noch unter 50% der Amerikaner und Amerikanerinnen sich einer Kirche verbunden fühlen oder einem Tempel. Das war ja immer die Referenz, von der man dachte, es gibt doch noch eine westliche Gesellschaft, die hochreligiös ist. Aber selbst in den USA merkt man harte Entkirchlichungs- und Traditionsabbrüche, die auch was damit zu tun haben, dass Religion, und da beißt die Maus keinen Faden ab, am Ort der Familie tradiert wird. Alles andere sind sekundäre und relativ mühsame religiöse Sozialisationsprozesse. Und in dem Moment, wo aber die individuelle Freiwilligkeit und die Wahl, also die Option betont wird, sind religiöse Traditionsbildungen im Grunde fast unmöglich geworden. Ich glaube aber, dass die gerade in der Pandemie, das ist auch meine Erfahrung als Seelsorgerin, ehrlich gesagt, die Trostbedürftigkeit von Menschen und die Sehnsucht nach religiöser Heimat im ganz pathetischen Sinne überhaupt nicht weniger geworden ist und dass ganz besonders die Kirchen darauf dringend eine Antwort finden müssen.
Vielen Dank, Petra Bahr. Ich würde gerne antworten, durchaus vielleicht auch ein bisschen kontrovers, mit der Frage, ob nicht letztendlich die in der säkularen Welt einzig und allein doch der Ritus es ist, der sozusagen seine Berechtigung behält. Alle anderen Vergemeinschaftungsformen können auch säkular und anders organisiert werden. Ich möchte dazu gleich nochmal was ausführen, aber ich möchte gerne anfangen mit meiner Entgegnung. Gestern hat mir mein Sohn ein Video zugeschickt. Das läuft auf YouTube zum Kanal von so jungen Reportern. Und die stellen einen Jungen vor, ist 18 und der ist bei seinen Eltern aufgewachsen und seine Eltern sind ein schwules Paar. Und dieser Junge ist auch noch farbig. Er hat People of Color Eltern, leibliche Eltern und ist bei Pflegeeltern aufgewachsen bei einem schwulen Paar. Und dieser Videofilm beginnt mit einer Szene in den Bankreihen des Berliner Doms. Und die erste Frage des Interviewers ist, warum, Raphael, treffen wir uns hier in diesem Berliner Dom? Und dann sagt er, dass er getauft ist und dass der Glaube ihm sehr viel Halt gibt und dass der Mittelpunkt seines Lebens eigentlich der Gesang ist. Und er ist Sänger im Staats- und Domchor, in diesem wunderbaren Knaben- und Männerchor, in dem auch mein Sohn singt. Deswegen bin ich an dieses Video gekommen. Und das Faszinierende ist, dass das eigentlich das Schrägste an diesem Jungen ist. Ja? Dass der also bei einem schwulen Paar aufgewachsen ist. Das wird in diesem ganzen Film immer wieder betont, dass das ja wirklich normal zu sein hat. Dass das also nicht groß zu hinterfragen ist. Ganz sympathisch werden die Väter gezeigt. Ein wunderbarer Film, wunderbares Plädoyer für diese Elternschaft, die jenseits sozusagen des traditionellen Elternschaft liegt. Und aber dieses Unverständnis, diese Fremdheit, die kommt eigentlich raus, wenn er über seinen Glauben redet und dass ihn das trägt in seinem Leben. Und Petra Bahr hat das ja eben auch schon gesagt. Ich glaube eben, wir müssen uns noch klarer machen, noch radikaler klar machen, dass Glauben, Kirchlichkeit, das ist alles nicht eins zu eins zu sehen, das muss man alles differenziert sehen, dass das ein Fremdkörper in unseren Städten wird. Nicht im Sinne von fremd, das hat auch Petra Bahr gesagt, dass es immer aggressiv gesehen wird. Nein, gleichgültig, distanziert, alles gibt es da. Aber fremd wird es eben doch, sehr fremd. Und ich sage immer als Katholik, die Fronleichnamsprozession auf der Friedrichstraße ist wirklich das Schrillste, was man in Berlin erleben kann. Dagegen ist eine Love Parade wirklich nichts. Ja? Wenn durch die Friedrichstraße der Bischof mit der Monstranz unter dem Himmel unter dem Himmel geht, also unter dem Himmel, das ist der Baldachin, und sie gehen da hinterher und singen die Lieder und die Japaner fotografieren sie, weil sowas erleben sie sonst wirklich nicht. Also Schwulenparaden gibt es überall, aber Fronleichnam auf der Friedrichstraße, das ist wirklich was Schrilles. Und ich glaube, in dieser Diskussion, in unseren Gesprächen sollten wir uns das noch stärker klar machen. Also der Titel lautet, wie viel Religion erträgt das säkulare Zeitalter? Ich glaube, dass die säkulare Stadt, das säkulare Zeitalter, erträgt schon ganz schön viel Religion, aber es erträgt sie als etwas eher Marginales, vielleicht auch Lebendiges, aber marginal, fremd. Und das scheint mir ein wichtiger Punkt zu sein, dass wir nicht immer noch aus dieser Selbstverständlichkeit herausreden, und darüber reden, was wir denn gerne irgendwie zurück hätten. Ja. Es gibt da kein Zurück, es gibt nur etwas Neues. Und da ist mir, da würde ich gerne auch noch mal ein bisschen über diese Frage reden. Nur der Gottesdienst und das andere wird nicht sichtbar. Das ist natürlich, das ist ja uns als Christen sehr wichtig. Das ist ja eben auch im Gespräch mit Felix Körner angeklungen, die Frage von Diakonie und so weiter. Der Religionssoziologe Detlef Pollack sagt, eigentlich hat das Christentum sich da schon, also mit meinen Worten gesprochen, zu Tode gesiegt. Das ist jetzt ein bisschen bitter formuliert. Man könnte sagen, es ist total erfolgreich. Also sich um behinderte Kinder zu kümmern, das haben die Christen erfunden. Das finden inzwischen, das sollten alle tun. Krankenhäuser, also diakonische Veranstaltungen, Seelsorge ist nun wirklich auch säkular sehr gut zu haben. Und was ich in diesem Punkt eben interessant finde, was mich selbst auch ein bisschen provoziert hat, ich wäre ja auch eher ein Christ, der sagt, also ich will mich doch nicht auf den Gottesdienst reduzieren lassen. Aber was mich irritiert hat und seitdem nicht mehr loslässt, ist der letzte Absatz in dem 2000-seitigen Buch von Habermas, sein letztes großes Werk über die Geschichte der Philosophie vor dem Horizont des Religions, der Religion. Und dieser große Denker des Säkularen braucht also 2000 Seiten und endet dann mit diesem verblüffenden Satz, ja, der letzte Absatz dieses Werkes lautet, wenn ich das vorlesen darf, die säkulare Moderne hat sich aus guten Gründen vom Transzendenten abgewandt. Schreibt Jürgen Habermas. Die säkulare Moderne hat sich aus guten Gründen vom Transzendenten abgewandt. Aber die Vernunft würde mit dem Verschwinden jeden Gedankens in das in der Welt Seiende im Ganzen transzendiert selber verkümmern. Also ohne Transzendenz, letztendlich würde der Mensch auch ohne Transzendenz verkümmern. Er braucht diese Sehnsucht danach, hat ihre Legitimität auch im modernen Denken, sagt dieser große Denker. Dann kommt noch ein Satz, noch ein kleiner Absatz, und dann sagt er, dass verblüffenderweise sagt er, dass sozusagen dieses im nachmetaphysischen Denken, wie kann das Transzendente wachgehalten werden? Wo bleibt sozusagen das lebendig? Und dann sagt er, es bleibt einzig und allein bleibt es lebendig, wenn es eine liturgische Praxis gibt, sagt er, oder eine Art Ritus. Weil das ist sozusagen das Gegenüber zum Denken. Das verblüfft mich, seitdem ich es gelesen habe, und verstört mich immer ein bisschen. Und trotzdem finde ich, darüber muss man nachdenken, dass wir eben, wenn wir über die Zukunft von Religion reden, nicht nur über die verbürgerlichte Form von Religion reden dürfen, die dann eben auch sozusagen ihre Alltagstauglichkeit und Praxis hat, was ganz wichtig ist und was für mich als Christen zwingend ist, dass der Gottesdienst nicht nur in der Kirche stattfindet. Aber die Provokation des Religiösen in der säkularen Stadt, die Nichtranständigkeit im wahrsten Sinne des Wortes, ist der kirchliche Raum, ist der Raum des Ritus. Das ist diese Szene mit diesem Jungen, der von seinen Eltern und seinem ungewöhnlichen Auswachsen spricht. Das ist diese Szene in den Kirchenbänken des Berliner Doms, einen ungewöhnlicheren Ort für das junge, hippe Berlin, für die breite Mehrheit der Stadtgesellschaft gibt es nicht, als diesen kirchlichen Ort, der eben nicht ein Musealer ist, sondern ein Ort von Praxis, von Tun. Ich glaube, wenn wir eben über Religion in der säkularen Gesellschaft sprechen, dann müssen wir uns das dem zutrauen. Dürfen wir Religiöse oder dürfen wir, die sich dafür interessieren, nicht sozusagen das verschämt zur Seite drücken, sondern müssen uns darum kümmern.
Aber das ist doch schön, dann haben wir doch jetzt mal einen richtigen Konflikt. Also ich bin ja anders als du diejenige, die jeden Sonntag bis zu 3 Gottesdiensten zelebrieren darf. Und man muss sagen, anders als das in Berlin so üblich ist, das ist ja nur so ein Rest, liturgisches Handeln von evangelischen Christinnen und Christen, komme ich ja aus einer lutherischen Kirche. Das heißt, ich kann eine Liturgie auch singen und ich liebe es, Abendmahl zu feiern und ich liebe es zu predigen in diesen wunderbaren großen Backsteinkathedralen, die wir hier in Norddeutschland haben. Das sei vorausgeschickt, damit ganz deutlich wird, dass ich hier auch mal als Liturgin spreche. Aber die große Gefahr, Volker, finde ich, dieser Perspektive ist, dass die Religion auf ein ästhetisch erhabenes Sonderphänomen reduziert wird. Und das ist die Religion, die man am leichtesten ertragen kann. Das ist, wenn man so will, die Matthäus-Passion plus Predigt und ein Kyrie und ein Fürbittengebet. Oder eine Eucharistiefeier. Und ich bin die Erste, die das liebt, übrigens auch mein Sohn, ein Knabenchorsänger. Und ich merke, dass gerade auch in diesem Alter die Musik auf einer Ebene trägt, die mit schlechten oder guten Predigten überhaupt nicht zu kompensieren ist. Also der Ritus sofort. Aber die Ästhetisierung des Fremden als die gemeinste Verharmlosung des Religiösen in der Stadt. Ich provoziere jetzt mal, weil es überhaupt keine Konsequenzen hat fürs städtische Leben, führt bei mir dazu, dass ausgerechnet ich, die ich ja auch Kulturbeauftragte war und irgendwie immer mit diesen ganzen Künstlern so rummache und so, mittlerweile merke, dass eine diakonische Praxis das kultisch-liturgische hinterlegt durch eine andere Art von Tiefe und Referenz. Um so ein Beispiel aus meiner kleinen hannoveranischen Stadt zu geben, weil mich das so anrührt. Es gibt hier eine sogenannte Gartenkirche. Das ist eine Kirche, in der die deutsche Messe noch gefeiert wird. Also, wenn man so will, fast katholischer Ritus, nur Abendmahl in beiderlei Gestalt und eine Predigt. Im weißen Gewand, alles wird gesungen, es gibt Weihrauch, also eine richtig deutsche Messe, wie das im Luthertum eigentlich üblich ist. Es ist also hochliturgisch und es ist die Gemeinde, die am intensivsten mit Migrantinnen und Migranten arbeitet und die größte Taufquote hat in der ganzen Landeskirche. Weil gerade Iraner und Iranerinnen, aber auch Familien aus Afghanistan sich sehr angezogen fühlen durch diese Variante des Christentums. Insofern hast du recht, das Liturgische wirkt, aber es ist eine Gemeinde, die etwas tut, was eigentlich gar nicht zusammengeht, mit einem ganz stark diakonischen Auftrag trotzdem hochliturgisch feiert. Und das trotzdem muss man streichen. Und ich glaube, dass das sehr zukunftsträchtig ist. Also jetzt haben wir mal ein Thema. Ich habe mich immer mit einem gewissen Autoren aus Frankfurt gestritten über die Ästhetisierung des Kultus im katholischen Sinne, weil ich glaube, das ist die gemeinste Verbannung des Christentums in der Stadt, die man sich vorstellen kann.
Also da würde ich dir vollkommen zustimmen. Mit Ästhetik brauchst du nicht versuchen zu kommen. Es geht um die Transzendenz.
Okay.
Und also Habermas sagt, der Ritus beansprucht die Verbindung mit einer aus der Transzendenz in die Welt einbrechenden Macht. Und ich glaube eben, wenn wir die Diakonie verschwindet in der Stadt auch. Natürlich weiß ich, dass die Bahnhofsmission noch von Kirchen getragen wird, aber ich finde Obdachlosenarbeit immens wichtig und so wichtig, dass ich gerne bereit wäre zu sagen, wenn das in einer Stadt, in der weniger als 40-30% Christen sind, wenn das hilft, den Obdachlosen zu helfen, dann können wir das auch gerne in andere Trägerschaft geben. Ja? Weil es geht natürlich um den Menschen, es geht um die Obdachlosen. Und das ist sozusagen, will ich den Kirchen ja gar nicht wegnehmen und mir in meiner Kirche schon gar nicht. Und ganz entschieden würde ich mich in meiner Kirche natürlich gegen diejenigen wenden, die sozusagen meinen, dass das eine Kirche ohne Caritas zu haben wäre. Und gerade jetzt in der Corona-Zeit ist Caritas Gottesdienst, natürlich. Aber wenn wir von der säkularen Stadt sprechen, wenn wir von einer Entwicklung von Entkirchlichung sprechen, in der sozusagen der Gottesbegriff einfach verschwindet und die Gottesfrage oder die Transzendenzfrage, glaube ich, dass es immer wieder wichtig ist, an diesen wunden Punkt zu rühren. Und von mir aus können dann auch Gottesdienste im Obdachlosenasyl stattfinden, sehr gerne. Es gibt eine wunderbare jesuitische Initiative der Exerzitien auf der Straße, die sich sozusagen wirklich der Stadtgesellschaft in ihrer ganzen Härte aussetzt, also nicht Rückzug in einen ästhetischen Raum. Aber wenn wir diese Frage, die Transzendenzfrage, auch die Frage des Anders, des anderen, der anderen Ebene in dieser Welt nicht stellen, dann machen wir es uns zu einfach.
Das glaube ich auch, weil ich glaube auch, dass Habermas mit seinen 2000 Seiten insofern auch ein Kind oder ein alter Mann der Bundesrepublik ist. Also ich musste, Andreas Oehler weiß das, er hat mir das aufgetragen, ich musste das als eine der ersten rezensieren und habe mich da durchgearbeitet und immer gedacht, I feel you, aber es ist so Bundesrepublik. Und wenn man mit amerikanischen Freundinnen oder französischen Freundinnen oder polnischen darüber redet, die verstehen gar nicht, was der redet. Und zwar deswegen nicht, weil die immer sagen, naja, also diese Idee, dass das christliche Ethos, also wenn man so will, der barmherzige Samariter als Gesellschaftsmodell, sich so durchgesetzt habe, das sei ja eher mittlerweile wieder fraglich geworden. Und ich merke das auch im Ethikrat, also die Unterstellung, dass man sich auf so einem Common Ground befindet, dass man wenigstens theoretisch die Welt vom anderen her entwickelt. Das ist überhaupt nicht mehr so. Deswegen ist die Frage, ob dieses Erfolgsmodell nicht davon abhing, dass es auch Volkskirchen gab, die sozusagen permanent dafür gesorgt haben, das zu erinnern. Und jetzt hat man es von der Ministerialbürokratie bis zu den großen Gerichten über die Politik mit einer Generation zu tun, die so nicht mehr geprägt ist und damit eben auch Staat und Gesellschaft öffentlich sehr prägt. Während man ja schon sagen muss, und da haben ja viele Kritiker und Kritikerinnen recht, in dieser Pandemie sieht man selten Geistliche in Talkshows. Was man sieht, ist die Pastoralmacht des Staates. Man sieht einen durch die Wolle gefärbten, reformierten Bundespräsidenten, der nächste Woche ein großes Gedenkritual feiert und von den Kirchen erinnert werden musste, dass es ja vielleicht helfen würde, wenn man vorher noch einen ökumenischen Gottesdienst feiert. Das heißt, auch diese liturgische Kraft, würde ich mal sagen, lässt sich zivilreligiös auch duplizieren. Und das ist eine der ganz großen Herausforderungen im Moment, glaube ich, dass nicht nur die Christen übrigens, das erzählen jedenfalls auch Juden und Jüdinnen, merken, dass so bestimmte Formen des Gedenkens und des Tröstens ausgewandert sind woanders hin. Also nicht mal das, es wird uns zwar zugetraut abstrakt, aber nicht mal das kommt so, dass wir die Ersten sind, die man fragt. Und das Letzte, wenn man sich auch, jetzt ein ganz schönes Beispiel, assistierter Suizid, Bundesverfassungsgericht, die Idee, dass man sich jetzt mit Macht nochmal auch in diesen letzten Fragen von kirchlichen Deutungsmustern befreien müsse. Also das nennen dann Richter und Richterinnen die letzte Emanzipation von den Kirchen, ist ja auch ein Phänomen der Stadtgesellschaften. Also hier auf dem Land werden diese Themen anders diskutiert. Aber wenn man in Berlin ist, merkt man das. Es gibt noch diesen Furor, ach, die letzten Reste streifen wir jetzt auch noch ab. So, und was kommt dann eigentlich? Während in meiner kirchlichen Wirklichkeit ich oft das Gefühl habe, auch viele Bischöfe und Bischöfinnen haben immer das Gefühl, naja, es wird alles schwieriger, aber irgendwie bleibt es auch. Also wir haben ein bisschen weniger Einfluss und wir müssen uns ein bisschen mehr vordrängeln und dann gibt es noch ein paar Staatsleistungen abzulösen. Während ich glaube, dass wir eher auf disruptive Zeiten zugehen, auch was dieses selbstverständlich christliche Ethos angeht, wovon Bockenförde zum Beispiel ja immer auch noch geträumt hat, worauf man referieren könne. Und da bin ich gar nicht mehr so sicher. Ich will gar keine schlechte Laune verbreiten, aber...
Das sehe ich. Also das hat man, du hast das ist vollkommen richtig. Gerade in dieser Sterbehilfediskussion ist mir das auch... So deutlich geworden, dass der Rekurs auf christliche Argumentationsmuster eher für Abwehr gesorgt hat, als dass er gehört wurde. Ganz im Gegenteil waren, also sag ich mal so, rechtsphilosophische Argumentationsmuster dann noch mal akzeptierter, weil dieser Affekt gegen die Institution so groß ist, berechtigt oder unberechtigt. Es gibt eben diesen wahnsinnigen anti-institutionellen Affekt Und da müssen die Kirchen darauf reagieren. Sie dürfen sich überhaupt nicht meinen, dass sie irgendwie, ja, wenn sie sich noch irgendwie überleben oder so, sondern sie müssen selbst Institutionen kritischer werden, selbst nicht meinen, dass ihre Institution so wichtig ist. Und da bin ich ja sehr bei Petra Barber, dass sozusagen die Praxis, nicht nur die Gottesdienstpraxis, sondern auch die Praxis, dann daran muss es sich erweisen. Ich erinnere mich, dass es mal einen Blog gab und so eine Gesprächssituation zwischen einer Journalistin, einer jungen Journalistin mit einem katholischen Kaplan, und sie hat ihn, Valerie und Herr Priester hieß das, sie hat ihn begleitet. Und tatsächlich geht das so ein bisschen auch in ihre Richtung. Das mit dem Gottesdienst und so, das hat sich alles angeguckt. Okay, da kann ich nicht mit anfangen. Aber mein Gott, soll die das halt machen. Aber dass dieser Kaplan jeden Tag noch irgendwie versucht hat, bei einer alten Frau, die über 90 war, vorbeizugehen, was völlig ineffektiv war in seinem harten Alltag. Und sie hat immer gesagt, da gehen doch auch andere hin. Und warum machen Sie das? Jetzt da noch eine Stunde bei der alten Frau. Sie haben doch so viel um die Ohren. Und er hat gesagt, naja, die alte Frau stirbt bald und ich werde sie begleiten. Und da alle Effektivitätskriterien spielen da keine Rolle. Und da kann man denn nicht einen Besuchsdienst organisieren? Da müssen doch auch andere das machen. Und er sagt, nein, zu dieser Frau gehe ich jeden Tag. Und daran erweist sich natürlich dann mehr vielleicht doch das, worüber wir reden, als ein effektiver, durchorganisierter Diakonie, die es natürlich auch geben muss. Und das erlebe ich in meiner Kirche, und das kann man bei der evangelischen Kirche sicherlich auch erleben. Die Professionalisierung der Caritas ist ein Geschenk für diese Gesellschaft. Natürlich. Auch der Gedanke der Subsidiarität ist ein Geschenk, dass nicht der Staat alles organisiert, sondern dass es auch Caritas-Verbände gibt, die Krankenhäuser organisieren und Altenhilfe und was weiß ich. Aber dass die Gemeinden, dass die Caritas aus den Gemeinden stark herauswandert und gewandert ist und professionalisiert ist, trägt sicherlich nicht zu, wenn ich das mal mit dem alten Begriff bezeichnen darf, zur Lebendigkeit des Zeugnisses der Christen bei.
Wenn ich an dieser Stelle mal unterbrechen darf, ist das in Ordnung, den beiden, wenn wir noch zwei weitere Stimmen
hinzufügen? Ja, unbedingt.
Sehr gerne.
Frau Bahr, Sie hatten Andreas Oehler schon angesprochen, der hatte sich schon seit langer Zeit gemeldet und würde gerne etwas sagen. Andreas Oehler, bitte.
Nein, ich bin begeistert und habe viel gelernt und alles, was natürlich irgendwie hier aufkam, wühlt mich auf, weil ich bin auch so ein alter Stadtintellektueller und ich hatte immer so ein Muster, der gesagt hat, ganz klar, die Stadt verändert sich, die Großstadt ist ein Phänomen, wo die Leute Angst bekommen haben, der Mann in der Menge, die Angst vor der Vermassung, wir wissen, so wurde die Großstadt gegründet. Ferdinand Tönnies hat ein Buch geschrieben, Die Gemeinschaft und Gesellschaft, also die Gemeinschaft geht auf Kosten dieser Vermassung zugrunde. Dann entwickeln wir mit den 68ern unglaublich viele Individualitätskonstruktionen und dann werden wir immer mehr Identitätspolitik machen und dann hat ein Gemeindedenken in der Kirche ein gewisses Problem. Jetzt habe ich zwei Phänomene, die mir irgendwie immer wieder sozusagen in mein Denken querschießen. Und zwar, ich habe ja schon einiges gesehen und gesehen von diesen Gospel und nicht Gospelkirchen, sondern diesen Citykirchen, die ja wirklich wie die Pilze aus dem Boden schießen. Es gab eine ganz tolle Ausstellung im Haus der Kultur und der Welt, wie in London ganze Fabrikviertel massenweise Gottesdienste haben. Das Gospelforum in Stuttgart hat 5000 Leute jedes Wochenende, 16 Übersetzerkabinen. Die Kirchen sind da oft sehr, ja, sagen wir mal, die übergehen das oft oder manchmal denken sie vielleicht mit weißem Neid, was machen die, was wir nicht machen. Das ist das eine Phänomen. Wie erklären wir uns diese wirklich charismatischen Bewegungen in der Stadt, die ja wirklich auch eine Religionisierung bedeuten, auch auf irgendeine Weise? Und die zweite Frage, die ich gerne stellen würde, wäre, wenn die Politik trauert, öffentlich trauert, gehen wir in Deutschland in die Kirchen? Das ist sehr auffällig. Also in Frankreich würde man vor das Pantheon stellen sich und in anderen Ländern, in Amerika vielleicht vor das Kapitol. Und bei uns gehen wir fast geduckt, gebeugt, aber auch vielleicht auch demütig und ehrfürchtig in die Kirchen. da ist es doch schon erstaunlich, dass auch also der öffentliche Raum sich doch da nochmal ganz unmittelbar in der Kirche wiederfindet. Ne? Wie erklären Sie sich diese Phänomene?
Wenn ich zum Letzten kurz was sagen darf, das ist vorbei, Andreas, glaube ich. Das ist jetzt in der Corona kann man das schön sehen. Der Gottesdienst wird nachträglich davor geklemmt, weil man irgendwie doch noch dem alten Großvater Kirche noch eine kleine Referenz erweisen will. Leider hat man die evangelische Kirche düpiert, weil man den Tag genommen hat, an dem man eigentlich über 500 Jahre Luther nachdenken wollte. Aber der Gottesdienst wird jetzt noch davor geklemmt. Das war anders. Der 11. September, da gab es nur eine Trauerfeier im Berliner Dom. Ja, mhm. Bei den furchtbaren Anschlägen auch. Durch die Multireligiosität der Gesellschaft ist es schwieriger geworden. Man hat es aber noch lange so gemacht, hat dann jüdische und muslimische Stimmen in die Liturgie geholt und so. Ich vermute, das ist vorbei, weil es jetzt einen säkularen Trauerakt gibt.
Ich glaube das auch, dass das viel, viel schwieriger ist. Und dazu kommt, dass der Berliner Dom, das darf ich, glaube ich, als Protestant eher sagen als Volker Resing, ja auch durchaus ein hochproblematischer Ort ist. Also ich predige da gerne, aber immer gegen den Raum an. Weil es ja durchaus auch ein belasteter Raum ist, der immer auch zivilreligiös genutzt wurde für alles Mögliche. Das war übrigens auch nach der Kundus-Geschichte so, als da eben die ersten Gefallenen kamen und man da gedacht hat. Und diese, noch wenn man so will, so kulturprotestantischen Ideen, dass der Gottesdienst in den Staatsakt überginge oder so, das ist, glaube ich, vorbei und das ist auch gut so. Und da haben sich durchaus ja auch kluge Theologinnen und Theologen daran beteiligt und gesagt, das geht so nicht mehr. Was da an die Stelle tritt, ich bin gespannt. Ich glaube, wir wissen das noch nicht. In den USA ist es ja insofern anders, als es immer multireligiöse Feiern sind. Und da mit Zivilreligion etwa in Washington, aber auch dann in New York nochmal in anderer Weise zelebriert wird. Einfach dadurch, dass dann da 10 Geistliche unterschiedlicher Denominationen und Religionen zusammen je in ihrer eigenen religiösen Tradition ein Gebet sprechen etwa. Diese Tradition wird sich nicht ganz so schnell entwickeln, aber ich glaube, sowas wird es auch bei uns geben. Denn gerade bei der Pandemie merkt man ja, dass natürlich sind auch Menschen an Covid-19 gestorben, die weder evangelisch noch katholisch sind, um es mal vorsichtig zu sagen. Es ist zum Beispiel hier in Niedersachsen ein orthodoxer Rabbiner gestorben an Covid-19. Das hat die ganze Debatte über die Frage, wie hier in Niedersachsen öffentlich gedacht wird, der Covid-19-Toten sehr geprägt, weil es ein junger Familienvater von 42 Jahren war. Und das wird sich weiterentwickeln. Da bin ich eigentlich aber relativ entspannt. Ich glaube, solche Transformationen kann man gut aushalten. Und die Kirchen haben auf ihre Weise schon auch viel dafür getan, dass der Toten gedacht wird. Nur kommt es eben nicht im Fernsehen so, weil es eben, wie sich das gut kirchlich gehört, da stattfindet, wo Menschen wirklich weinen und trauern. Und das ist die Ausnahmesituation. Herausfordernder finde ich ehrlich gesagt eher die Tatsache, dass man es langsam mit einer Generation von Richtern, Richterinnen, mit Ministerialbeamten, Kommunalpolitikerinnen, Kommunalpolitikern, Abgeordneten, Richtern und Richterinnen zu tun hat, die überhaupt keine religiöse Sozialisation mehr haben. Und deswegen, wenn es gut läuft, nochmal 2 Leute fragen. Wenn es schlecht läuft, einfach mit den übelsten Vorurteilen, dann vom Verwaltungshandeln bis hin zu großen, grundlegenden Entscheidungen diese Gesellschaft in Zukunft prägen werden. Und ich glaube, dass uns noch gar nicht klar wird, was das bedeutet. Ich sage nicht, dass das nur schlecht ist, weil so eine Selbstverständlichkeit von so einem christlichen Restethos dann vielleicht auch weg ist und man nochmal erklären muss, was meint man eigentlich mit Menschenwürde, wenn man behauptet, ohne Religion könne man das nicht verstehen. Aber ich glaube, dass da wirklich große Herausforderungen auf uns zukommen. Und deswegen wünsche ich mir eben auch, und die Guardini-Stiftung ist für mich so ein Ort, dass es auch eine intellektuelle Debatte gibt über diese Frage. Und das versuchen Volker Resing und ich ja auf jeweils unterschiedliche Weise, Andreas Oehler sowieso. Und es ist schön, dass es Christ und Welt gibt, weil es so ein Ort ist, wo man das da einfach mal machen darf. Also ich bin da immer sehr dankbar für. Aber in den deutschen großen Debatten, die wir gerade so haben, gibt es so eine theologische und eine religiöse Perspektive kaum noch. Also die öffentlichen Intellektuellen, die aus der Perspektive ihrer Religion, durchaus kirchenkritisch von mir aus, sich an diese ganz großen Themen wagen. Was hält diese Gesellschaft zusammen? Was bedeutet, ein riskantes Leben zu führen zwischen Fülle und Lebensdauer? Also die Pandemiedebatte. Wie gehen wir in Zukunft mit dem Klima um? Was bedeutet Generationenvertrag? Also diese ganzen Fragen. Da spielen Theologinnen und Theologen und überhaupt öffentlich bekennende Christenmenschen eine immer weniger große Rolle. Und das bekümmert mich. Und ich meine nicht, dass da Talarträger und Talarträgerinnen sitzen müssen, sondern das, was für mich die Bundesrepublik immer ausgezeichnet hat, auch im Gespräch etwa mit amerikanischen Freundinnen und Freunden, die gesagt haben, naja, das Tolle an euch ist ja, ihr habt Mediziner, ihr habt Juristinnen, was weiß ich, Dieter Grimm oder Eckhard Nagel oder Katrin Göring-Eckardt oder wen auch immer, die als engagierte Christinnen und Christen sich in gesellschaftliche und politische Debatten einmischen auf hohem Niveau oder Hermann Lübbe oder wie man auch immer nennt. Und das ist meine größte Sorge, dass es auch so ein intellektuelles Vakuum gibt und Religion im Grunde nur noch auf so einer Ebene von so einer liturgischen Praxis oder diakonischem Handeln wahrgenommen.
Petra Bahr, Sie haben, glaube ich, das war wirklich toll, diese Verbindung auch zu den aktuellen Fragen der Pandemie, die uns beschäftigen. Ich glaube, das war die großartigste Verbindung, die Sie herstellen konnten und auch ein Thema, das viele beschäftigt. Wir haben noch einen Kommentar im Chat von Daniele. Das nehme ich aber nur als Kommentar. Die Kirchen haben sich im ersten Pandemiejahr eingerichtet, im assistierten Selbstverbot und null Trost angeboten. Ich kann mir vorstellen, Sie wollen vielleicht was dazu sagen. Das können Sie auch noch. Ich würde jetzt zur Frage von Heinz Nagler kommen. Sie hatten das andere große Thema Ästhetik, Ästhetisierung angestoßen, auch als Sie hatten, glaube ich, gesagt, Petra, war Ästhetisierung die gemeinste Verbannung des Christentums, wenn ich das richtig notiert habe. Ich weiß nicht genau, in welche Richtung die Frage gehen wird, aber Herr Nagler, bitte.
Ja, ich würde da gerne ansetzen, aber vorweg einen großen Dank für die wunderbare Diskussion voranschicken, die sehr anregend ist und ich weiß noch gar nicht, wie lange ich brauche, um das alles zu verarbeiten. Als Architekt und Stadtplaner bezeichne ich mich selbst als Morphologe. Ich habe also die Hoffnung, dass wir die Dinge, das heißt die Konzepte, aber auch die Sinnhaftigkeit zu einem Ausdruck bringen können, mit Hilfe der Form. Also ich habe die Hoffnung zu sagen, dass Inhalte, und das unterscheidet zum Beispiel Architektur vom bloßen Bauen, das Thema der Idee, quasi zum Ausdruck kommt eben über die Gestalt. Oder noch eins weiter formuliert, wir können gar nicht gestalten, weil Gestalt entsteht immer. Insofern müssen wir uns sozusagen um die Gestaltung extrem kümmern. Salopp gesagt, Ästhetik matters. Wir können nicht gestalten. Und wenn ich mir dann mal das explizit mal so auf die Spitze bringe und sage, das Ästhetische, was eigentlich sozusagen das Sinnliche, das Sinnhafte ist, ja, auf die Spitze getrieben, als mir als dünne Oberfläche vorstelle, da kann ich sie von innen betrachten und von außen. Und wenn ich sie von innen betrachte, dann kann ich sagen, naja, das ist so etwas wie ein Bekenntnis. Das, was man sieht nach außen, ja, ist ein Bekenntnis dessen, was da innen drin ist. Und von außen betrachtet ist diese Form ja vielleicht etwas, was ich überhaupt erstmal erkenne. Und dann bin ich bei Felix Körner zu sagen und über das Erkennen vielleicht auch zum Anerkennen komme. Auch da habe ich, verbinde ich eine gewisse Hoffnung. Mich erinnert die Diskussion, die ich quasi in dem wunderbaren Dialog quasi zuhören durfte, ein bisschen sozusagen an meine Zeit. Ich bin als Schwabe Anfang der 90er hier nach Cottbus gekommen, durfte den Lehrstuhl leiten und habe auch dann den Kunstverein geleitet. Und es war eine Riesendebatte sozusagen über die Ostkunst, die doch zu wenig intellektuell ist und viel zu figürlich und viel sozusagen altbacken und traditionell daherkommt. Und sozusagen das ganze Moment der klassischen Moderne sozusagen gar nicht hat. Aber ich weiß als Architekt, wenn ich klassische Moderne angucke, hatte ich natürlich ein unglaublich, sagen wir mal, theoretisches Moment, ein abstraktes Moment. Aber beim genauen Hinschauen taucht dann natürlich wieder die Ästhetik auf. Kann ja gar nicht anders sein. Das ist ja nur eine andere Ästhetik. Also die Ästhetik eines Loos oder die Ästhetik eines Le Corbusier oder eines Gropius würde keiner sozusagen hinten anstellen, obwohl quasi das Thema mit dieser vordergründigen, und Sie haben es genannt, Frau Bahr, liturgischen Praxis sozusagen, kann man direkt vergleichen, da er extrem sozusagen vom Ansatz her unterdrückt war. Aber man kann es natürlich erkennen. Und ich werde ja jetzt wieder mit meinen Studenten nach Berlin gehen. Wir werden uns eine Moschee anschauen, wir werden uns das Centrum Judaicum anschauen, wir werden uns das House of One anschauen. Und ich bin sehr bemüht, den Studenten überhaupt zu helfen, die Stadt richtig zu lesen. Denn die Stadt ist sozusagen im Kern, eine kleine Stadt viel stärker, aber auch eine große Stadt ist im Wesen her ein unglaublich komplexes System, was iterativ entstanden ist. Und da bei iterativen Prozessen ist sozusagen der Grundgedanke, das Grundinitial das Wichtigste. Und es war im Mittelalter eine schlichte, einfache Trias. Die Bürger und der Markt, ja, und die Kirche und die Liturgie und die Burg und das Schloss und die Herrschaft. Und in dieser Trias sozusagen wurde das Leben ausgehandelt und ausgelebt. Und von dieser ersten Zusammensetzung ging es eigentlich letztendlich weiter. Und die Menschen können das heute ja schon gar nicht mehr lesen. Die lesen es gar nicht mehr. Also was ich machen möchte als Architekt und als Städtebauer ist sozusagen, Lesehilfe zu geben, um überhaupt zu erkennen, in welchem System wir überhaupt uns befinden. Um es einfach zu machen. Vielleicht bin ich da, obwohl ich Katholik bin, sehr bei Luther, der ja quasi mit der Übersetzung der Bibel vielleicht etwas machen wollte, vielleicht auch etwas, sagen wir, etwas für die Praxis zu sagen, den Menschen eine Lesehilfe zu geben, um das, was man sozusagen jetzt vielleicht ästhetisch als Blatt oder als Attitüde begreifen kann, vielleicht doch als etwas begreifen, was von innen sozusagen ein Bekenntnis geben kann und von außen etwas, was man erkennen kann und vielleicht auch anerkennen. Das ist vielleicht, es gibt mir Hoffnung, ist vielleicht ganz schön. Insofern werde ich als Morphologe nie anders argumentieren können.
Wirklich schön, weil es ja auch zeigt, dass jede Zeit ihren eigenen Ausdruck und ihre eigene Form braucht. Und das ist vielleicht eine andere Gefahr auch der Gotteshäuser in der Stadt, dass sie einfach, weil sie oft so alt sind, ganz schnell musealisieren. Also dass der fremde Charakter großer Kathedralen zwar touristisch attraktiv ist, aber nicht mehr gelesen werden will. Und als junge Pastorin hatte ich einfach das Glück, bei einem Mentor zu sein, der die Versöhnungskapelle auf dem Mauerstreifen gebaut hat. Und da war immer die Frage, welchen Kirchraum braucht diese Gemeinde eigentlich in dieser Zeit an diesem versehrten Ort mit ganz wenig Geld und der Oberkirchenrat wollte da auch keine Kirche und so. Und dann ist eben dieser Kirchraum entstanden und immer über die Frage, wie will die Gemeinde hier beten? Wie will sie klagen? Wie will sie singen? Und auch das ist, glaube ich, eine herausfordernde Frage für die Kirchen, die ja sich sehr auf Rückbau hin eingelassen haben. Und ich finde, gerade deswegen braucht es auch neue Kirchen oder Kapellen oder
das Spannende ist ja, dass in Berlin die modernste Kathedrale Europas entsteht, in der Hedwigskathedrale, sehr umstritten und gleichzeitig wahnsinnig radikal. Ja. Ich hatte ja schon mal überlegt, ob wir nicht mal tauschen könnten, dass die neue Hedwigskathedrale an die Protestanten geht und wir die schöne Barocke den Berliner Dom kriegen können, aber
na, die Repatriierung der Schinkelkirche, das war jetzt mal noch mein Projekt. Steht ja direkt daneben. Nein, aber diese Frage von Form und Inhalt, die ist in der Stadt natürlich nicht unwichtig und das hat was mit Andreas Oehlers Frage zu tun, glaube ich. Also in London ist es ja so ein bisschen so mit diesen Kirchen in den Lofts und in den Hinterhöfen, dass es ja durchaus auch anglikanische Projekte sind, muss man sagen. Also es gibt Pfingstkirchen, aber also mein lieber, wunderbarer Kollege Nick Baines ist jemand als Mitglied im Oberhaus und als Ästhet, der da, mit dem ich da viel drüber rede, der eben gesagt hat, was die gemacht haben, ist, in leeren Kirchgebäuden, die ruiniert waren und verlotterten, im Grunde neue Kirchen zu pflanzen, also neue Gemeinden zu pflanzen. Also keine Häuser zu bauen, sondern Gemeinschaften zu bauen, die ganz stark natürlich über Musik funktionieren, aber auch über diakonische Erfahrung und die teilweise auch natürlich zum Fluchtort für migrantische Kirchen geworden sind, die diese charismatischen Traditionen ja schon mitbringen. Das Tückische, finde ich, ist aber gar nicht die andere Art zu feiern, sondern was ich tückisch finde, ist bisweilen jedenfalls in Teilen die Theologie der Pfingstkirchen, die ja dann doch sehr stark geprägt sind von dem Gedanken, dass die innigste Frömmigkeit dann auch durch Erfolg im Leben belohnt wird. Und das ist mir theologisch zutiefst suspekt. Dazu bin ich einfach auch eine zu stark eine Kasamstagschristin. So, und das, ich würde aber gerne noch auf diesen doch sehr hart formulierten Vorwurf umgehen, der da im Chat steht. Das kriege ich natürlich als Briefe hundertfach mit dieser ganz allgemeinen Unterstellung, die Kirchen hätten. So, und ich würde da einfach mal sagen, das mag Ihre Erfahrung sein, es gibt eben auch andere Erfahrungen und wir jedenfalls in Niedersachsen haben keinen einzigen Tag die Kirchen abgeschlossen, sondern wir haben sie aufgelassen, zur Not auch zum Einzelgebet. Und wenn ich sehe, was die 400 Pastoren und Pastoren, für die ich als Regionalbischöfin zuständig bin, im letzten Jahr an Seelsorge, an Notfalldiensten, an Konfirmationen am Gartenzaun, am Gottesdienst to go, auf dem Trecker oder wo auch immer geleistet haben, habe ich den Eindruck, dass jedenfalls die Ordinierten eher doppelt so viel gearbeitet haben und sich für Menschen engagiert haben wie sonst. Das geht vielleicht auf dem Land einfacher als in der Stadt, das will ich nicht bestreiten, weil da einfach wahnsinnig viel Platz ist und man aus dem Kirchenraum schlicht nach draußen gegangen ist. Und es war so etwas wie eine missionarische Gelegenheit. In Niedersachsen sind zum Beispiel diese Posaunenchöre, die oft in Berlin belächelten, die es hier aber überall noch gibt, in jedem Dorf. Das war diakonische Kultur. Die sind vor jede Pflegeeinrichtung gegangen. Die haben nachts und tags und wo auch immer gespielt, mit Abstand, sodass sie das durften und haben dafür gesorgt, dass Frau Gerhard Lieder an die Herzen von Leuten gelangt sind, die in ihren Zimmern eingesperrt waren. So. Und wenn ich sehe, was teilweise auch ganz junge Pastorinnen und Pastoren, aber auch Ehrenamtliche im letzten Jahr geleistet haben, die waren nicht im Urlaub, selbstverständlich nicht. Die haben ihre Pfarrhäuser geöffnet, die haben die Gemeindehäuser geöffnet, damit Kinder aus bildungsfernen Stadtteilmilieus einen WLAN-Anschluss hatten, Mittagessen gekriegt haben. Da muss ich einfach mal an dieser Stelle meine Kirche, die ich oft nicht verteidige, und Andreas Oehler weiß, ich bin wirklich die Kirchenkritikerin mit Kreuz um den Hals, und es wird mir oft übel genommen, aber an dieser Stelle würde ich sagen, es stimmt einfach nicht. Also ich kann eine Geschichte erzählen von einem 35-jährigen Familienvater und Pastor, der sich 8 Wochen lang in einer Pflegeeinrichtung hat einschließen lassen, damit er bei den Menschen ist, weil er ja nicht rauskam. Und deswegen hat er gesagt, okay, dann bleibe ich halt drin. Das steht in keiner Zeitung und das ist auch schwer zu vermitteln, aber ich finde diese Aussage so global und grundsätzlich ausgedrückt falsch. So. Jetzt erleben Sie mich mal als Pastorin der Pastoren und Pastorinnen.